Markus verkündet heute selbst größte Belanglosigkeiten im Brustton der Überzeugung.
Das ist ein Stift, mit dem kann man schreiben.
Thorsten will ihm in nichts nachstehen und formuliert im Stil von Rosamunde Pilcher.
Das Herz der Freude.
Auch Hanna bereichert die Diskussion mit Aussagen, deren Informationsgehalt gegen Null tendiert.
Die Menschen werden ja auch älter.
Ja, ich habe die Freude, ins erste Thema einzuführen, und es ist ein Thema, das sehr helvetisch geprägt ist, aber hier in der Schweiz damals vor 26 Jahren eine echte Revolution war und sich gerade sehr stark zurückbuchstabiert. Das ist das Pendlerblatt 20 Minuten. Das ist vor 26 Jahren ins Leben gerufen worden und ist eine Zeitung, die, wie der Name schon sagt, die wichtigsten Nachrichten innerhalb von 20 Minuten den Lesern zugänglich machen sollte. Das hat sie auch jahrelang sehr erfolgreich getan als Printausgabe. Überall erhältlich an allen Tramhaltestellen, Bushaltestellen, zuerst im Großraum Zürich, dann eigentlich in der gesamten Schweiz. Und hat es geschafft, als Pendlerzeitung im Geschäftsmodell noch etwas zu erreichen, indem sie rein anzeigenfinanziert war. Somit war sie also für den Pendler selber gratis und bot dem Leser einen Überblick über politische, gesellschaftliche Themen. You name it, es war alles drin. Relativ kurz und knapp abgehandelt, sehr stark am Boulevard orientiert, aber damals eine absolute Revolution und Innovation im Medienmarkt in der Schweiz. 20 Minuten geht jetzt nach 26 Jahren aus dem Printbereich raus. Die TX Group sagt dazu, dass sie sich stärker digitalisieren wollen, um eine Verschiebung in Richtung KI und andere Möglichkeiten der Informationsdarbietung zu nutzen. Ich finde das einen ganz spannenden Ansatz, weil damit eigentlich dieses innovative Geschäftsmodell auch eingestellt wird, weil du eigentlich jetzt hingehst, eine freie App bist und dich immer noch über Anzeigen und dergleichen finanzierst und damit eigentlich den Innovationscharakter aufgibst und dich in einen Wettbewerb der Online-News-Medien begibst, wo ich gespannt bin, ob man das überleben kann und wie das auch für eine Marke, die in der Schweiz wirklich etabliert ist, dann auch wirklich weitergehen kann und ob das wirklich der richtige Schritt ist, sich vollkommen aus dem Printbereich zurückzuziehen. Wie seht ihr das?
Ich würde das schon als Schock einordnen. 20 Minuten muss man feststellen, Markus, du hast es ja auch schon unterstrichen, war eine echte Innovation. Und zwar in dem Sinne, wie wir das Wort Innovation auch benutzen, nämlich auch ökonomisch erfolgreich. Ohne Frage hat 20 Minuten dem Schweizer Printzeitungsmarkt, also der Konkurrenz, arg zugesetzt und hat deren Geschäft massivst unter Druck gesetzt und dafür gesorgt, dass es einigen Printtiteln in der Schweiz in den letzten zwei Jahrzehnten erst schlecht und dann immer schlechter ging. Man muss sagen, das war eine geniale Marketingaktion, 20 Minuten im Schweizer Markt durchzusetzen. In Deutschland sind viele gescheitert, aber auch 20 Minuten hatte ja Konkurrenz in der Schweiz, die auch nicht durch das Tal der Tränen gekommen sind. 20 Minuten war das aufschlagenstärkste Printmedium in der Schweiz, natürlich nach dem Coop und dem Mikromagazin. Das war ein Wort für jede Marke, wenn man es geschafft hat, in 20 Minuten stattzufinden. Man hat auch gerne die Titelseite in 20 Minuten gekauft, wenn man konnte. 20 Minuten hat Covid überhaupt nicht vertragen. Und dann natürlich jeder Screen auf jedem Smartphone ersetzt das, was die Kernleistung von 20 Minuten ist, so hart es klingt. Und deine Frage ist berechtigt, was bleibt jetzt übrig? Es war sicherlich eine Stärke von 20 Minuten im Wettbewerb all der Newsfeeds, dass man physisch vorhanden war, dass die Marke, auch wenn du das Blättchen nicht genommen hast in der Tram, dass du die Marke gesehen hast und dann mit doch einen Bezug hergestellt hast. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich 20 Minuten als rein digitales Produkt in der Zukunft behaupten kann.
Ja, ich denke auch, es gibt da die unterschiedlichen Blicke drauf. Einmal das Konsumverhalten als solches, was sich verändert hat, und dann natürlich damit verknüpft die Werbegelder und Werbetreibenden. Ich glaube, das ist ganz genau der Punkt eben, dass es nicht mehr attraktiv ist, in der 20 Minuten zu werben, weil du einfach deutlich bessere Reichweitenmedien hast als jetzt dieses Medium. Dementsprechend verstehe ich da diesen Schritt auch, warum sich viele Unternehmen eben daraus zurückziehen und es nicht mehr attraktiv ist, dort zu werben und dann der Business Case nicht mehr aufgeht fürs Unternehmen. Ob jetzt es wirklich dazu führt, wird, dass auch das digitale Produkt nicht mehr so gut funktioniert, wenn das physische Produkt fehlt, weiß ich nicht. Also ich sehe 20 Minuten im Alltag wirklich nur noch kaum. Ich bin jetzt eine ganze Zeit lang gependelt und dass man wirklich jemanden jetzt noch sieht mit der 20 Minuten im Zug, im ÖV, passiert selten. Und wenn man dann jemanden sieht, dann sind das doch eher die älteren Generationen. Ich glaube, der Vorteil liegt viel eher eben darin, dass 20 Minuten gut gerankt ist in der Suche auf Social Media, schnell ist. Das ist ja doch immer noch ein Vorteil, dass sie deutlich schneller sind als so manch anderes Medium. Und solange das eben erfüllt ist, sehe ich da schon noch großes Potenzial für das Medium, auch ohne die physische Version.
Nee, ich würde mal eins nicht vergessen. Thorsten, hast es gerade beschrieben. Es gab ja dann in Zürich, gab es ja überall die blauen Kästen, in denen die 20 Minuten auslagen. Die haben ja ein eigenes Vertriebsnetz aufgebaut, weil sie eben nicht am Kiosk rumliegen konnten, weil sie ja nichts kosten. Und die haben ja da richtig auch noch im Vertrieb, im Go-to-Market noch was anders gemacht. Also das ist meiner Meinung nach immer noch ein Wettbewerbsvorteil, den man vielleicht nicht unbedingt so nach hinten weg tun kann. Ein eigener Vertrieb kostet viel Geld, da sind viele Kosten mit verbunden und dann wird ganz schnell natürlich eine Printausgabe ein ganz großes Fragezeichen. Jetzt sagt die TX Group natürlich auch noch selber, wir nehmen das Geld nicht raus, wir investieren es nur woanders. Ich bin mir nicht sicher, gerade wie du es auch gesagt hast, Hanna, da gibt es eine Hardcore-Zielgruppe, die liest wahrscheinlich die Printversion noch und die überschneidet sich gar nicht so sehr mit der digitalen Zielgruppe der Jüngeren. Und ich weiß nicht, ob du damit nochmal deine eigentliche Leserschaft, die du hast, noch weiter dezimierst und noch mehr in den Wettbewerb kommst mit anderen digitalen, schnellen Medien, die da Watson oder wie auch immer heißen. Und ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Sache ist, jetzt einfach einen Vertriebsweg aufzugeben.
Wobei man eben sagen muss, die Leserschaft ist halt eben überwiegend jung. Also das sieht man ja in den Nutzerzahlen, dass es eben primär die Jungen sind durch die Themen, die sie ansprechen und durch die schnelle Verfügbarkeit.
Ist auch ein Jugendkult, ne? Du kannst dir auch überlegen, wie die Distribution der Altersgruppen in der Schweiz oder in Zürich ist. Dann verlierst du die gesamten Älteren, die vielleicht genauso interessant sind und auch eine hohe Kaufbereitschaft haben. Wie gesagt, ich bin halt ein Gegner davon, Vertriebswege zu schließen, weil es gibt immer noch eine Multi-Channel-Omni-Channel-Strategie, die man vielleicht hätte anders spielen können, als einfach radikal so einen Kanal zu kappen.
Was mich auch noch interessieren würde, ist, was passiert mit den blauen Kästen? Werden die alle abgebaut oder nutzt man die für neue Printprodukte, die unter Umständen anders positioniert sind?
Ja, du kannst jetzt natürlich daraus einen Vertriebspunkt machen, einen Touchpoint machen, den du wieder anders belegen kannst mit anderen Medien, die in einer anderen Periodizität rauskommen und dergleichen. Das ist vielleicht ein besserer Weg, als zu sagen, wir schaffen es völlig ab.
So wie es zum Beispiel auch die Wiener Zeitung in Österreich gemacht hat. Also die jetzt eben 2 Jahre nach Beendung der Tageszeitung sich auf größere Abstände fokussieren und dann einzelne Ausgaben. Ich glaube einfach, dieses Konzept der Tageszeitung hat in gewisser Art und Weise ausgedient, einfach weil der Zeitraum, wie schnell Informationen da sein müssen, das ist kaum mehr einzuhalten durch eine Tageszeitung, genauso wie es nicht einzuhalten ist durch eine Late-Night-Show. Also da bin ich schon fester Überzeugung, dass das eben überholt ist, aber trotzdem Printmedien weiter funktionieren können. Also gerade auch die neuen Medien, die man aufkommen sieht, die wirklich gut positioniert sind in der Nische und eben eine ganz andere Aufmachung haben, ganz anderes Pricing und also überhaupt mal einen Preis dahinter. Also da sehe ich grundsätzlich noch absolutes Potenzial beim Produkt Print, aber eben Tageszeitung.
Wenn dein Kernnutzen Aktualität ist, dann ist mit Print schlichtweg gar nichts mehr zu holen. Und wahrscheinlich reden wir heute über 20 Minuten und spätestens in einem Jahr über irgendein bekanntes Printprodukt der Schweizer Presselandschaft.
Nee, es gibt ja Vorbilder. Cash ist aus dem Printbereich rausgegangen. Gut, das war ein Wirtschaftsmagazin, aber die gab es dann auch nur noch als Webpage und ich glaube, als Rundungsfehler haben die sich verabschiedet.
Naja, die Zukunft ist schon die, wie Hanna das beschrieben hat. Es geht um Wertigkeit. Vor 4 Wochen haben wir ja über den Erfolg der Zeit gesprochen. Das ist die andere Welt. Ein Wochenmagazin mit einer hohen Wertigkeit und einem gewaltigen, kann man ja sagen, Ecosystem drumherum gebaut um die Marke.
Es gibt ja noch andere Beispiele. Ist jetzt eine ganz andere Schiene, aber ist eben wirklich gut positioniert. How to Spend It, die Beilage der FT, die gab es mal 8-mal im Jahr, die sind jetzt bei 37 Ausgaben pro Jahr und voll mit Anzeigen und ein absolut gutes Blatt, wenn es um Lifestyle geht und wie man sein Geld ausgeben kann. Passt natürlich auch zu FT und ist sehr schön positioniert.
Und das sind halt wirklich vorzügliche Werbeumfelder. Also da ist man ja wirklich wieder mega gerne drin.
Na, ich war jedenfalls gestern mit der SBB unterwegs. Selbstverständlich hat niemand in meinem Waggon 20 Minuten gelesen. 99% der Menschen haben ihren größeren oder kleineren Screen geguckt und lediglich ein Mann Ü75 saß mir gegenüber, der in ein Printprodukt hineingeguckt hat. Das ist schlicht die Situation.
Und ich würde nicht ausschließen, dass nicht vielleicht der ein oder andere auf 20 Minuten online unterwegs war.
Hoffen wir es. Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu dürfen. Es geht um BMW und zwar um die aktuelle Markenkampagne, bei der es darum geht, die zentrale Steuereinheit zu visualisieren. Das klingt kompliziert und das ist auch kompliziert. Die zentrale Steuereinheit hat einen wunderbaren Namen, Heart of Joy, also das Herz der Freude. Das drückt das aus, worum es bei der Marke BMW seit Jahrzehnten geht. Wir alle kennen den Claim Freude am Fahren. Und ich denke, die gesamte Marketinggemeinde weiß auch, dass der Markenkern von BMW Joy, also Freude ist. Also von daher alles sehr stimmig. Was tut diese zentrale Steuereinheit? Ja, sie koordiniert die relevanten Fahrfunktionen, sprich Beschleunigung, also Antrieb, Bremsen und Lenken und soll dafür sorgen, dass ein BMW noch besseres Traktionsverhalten zeigt. Also um es schlicht zu formulieren, dass man mit enormer Beschleunigung durch jede Kurve fahren kann. Also so, wie man halt Freude am Fahren auch interpretieren kann. Das Ganze ist auch noch einzuordnen in die Gesamtvision von BMW, die einen großen Aufschlag gemacht haben unter der Überschrift Die neue Klasse. Hier subsumieren sie die drei Themen Elektrifizierung, Digitalisierung und Zirkularität. Ein erstes Produkt gibt es auch schon im Markt aus der Dreierreihe, ein iX3. Und um jetzt die neue Reihe und insbesondere natürlich diese zentrale Steuereinheit in den Markt zu bringen, den Kunden und Kunden vorzustellen, hat man jetzt einen Film gedreht, der ist circa eine Minute lang. Den kann man sich im Kino ansehen oder online. Wir sehen in dem Film einen Oktopus mit dem Namen Okto. Und Okto, der Oktopus, schwimmt unter Wasser. Nicht so, wie es Oktopusse zu tun pflegen, also mit allen Gliedmaßen sehr flexibel, sondern anders als der normale Oktopus hat er eben kein dezentrales Nervensystem mehr, sondern ein zentrales Nervensystem und kann jetzt in sehr koordinierter Weise auch Walzer tanzen. Was meint ihr konkret zu diesem Film von BMW und was meint ihr generell zu der Aufgabenstellung? Ein relativ komplexes Feature eines Produktes oder einer Produktreihe kommunizieren zu müssen.
Du hast es ja geschildert. Es geht um eine zentrale Recheneinheit. Ja, das ist sehr nah dran an dem, was man immer so despektierlich Vergaser-Innenbeleuchtung und Kolbenrückholfeder genannt hat, was keiner verstehen konnte und auch nicht notwendig war. Hier ist es aber nun anders. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt auch in der Differenzierung gegenüber anderen Automobilherstellern ist, dass man wieder zeigen kann, dass man führend in der technologischen Weiterentwicklung des dynamischen Fahrstils ist. Und ich finde diesen Erklärungswettbewerb, der ja dieser Aufgabenstellung zugrunde liegt, ich finde den sehr spannend. Und ich finde die Idee eigentlich, eine Analogie aus dem Tierreich zu nehmen, nimmt unheimlich viel Erklärungsnotstand eigentlich raus und macht schön deutlich, worum es eigentlich geht. Ob der Oktopus nun Walzer tanzt oder was er da macht, ist, glaube ich, eine zweite Sache. Aber versuchen zu erklären, was diese Einheit tut, das haben sie sehr gut mit der Bildsprache und mit der Analogie, glaube ich, hingekriegt. Man kann sich jetzt fragen, wie das wirklich beim Endkunden ankommt, ob das jetzt wirklich das ist, was das Auto auch unterscheidet. Aber auch da habe ich bei BMW so ein bisschen die Vermutung, sie haben es ja damals auch mit dem Thema Efficient Dynamics geschafft, sich über ein weniger genutztes Energiekonzept zu differenzieren, um zu zeigen, wir sind nicht die für die Bäume umarmen, sondern auch andere Menschen wollen die Umwelt schonen. Wir helfen dir, weniger Energie mit dem Auto zu verbrauchen. Und auch da haben sie diese komplexe Aufgabenstellung super gut hingekriegt. Ich tue mich schwer mit der Gesamtkonzeption, weil die Marke BMW kommt sehr spät ins Spiel, was ich immer sehr kritisch finde. Und ganz zum Schluss kommt quasi ein Chip, der dann in einem Auto verbaut ist. Und der Sprung ist dann doch wieder sehr schnell auf die Technologie zurück. Da bin ich mir nicht so sicher, aber den Oktopus, den finde ich gut getroffen.
Ja, es ist wirklich eine kommunikative Herausforderung. Ich sehe das auch so. Also es ist absolut abstrakt und sicherlich nochmal herausfordernder als so manch andere Innovation. Dementsprechend finde ich es auch schön, wenn sowas durch eine Analogie, durch eine Metaphorik eben aus der Tierwelt erzählt wird. Mich hat es auch gepackt, als ich es angeschaut habe. Also ich finde, es hat irgendwie eine Zugänglichkeit, es macht Spaß, das anzuschauen, es ist gut gemacht, bildstark, also das hat mir in dieser Hinsicht schon gefallen. Ich glaube trotzdem, dass diese Transferleistung herausfordernd ist. Also das wirklich zusammenzubringen, dass diese Geschichte erzählt wird, dass der Oktopus ein dezentrales Nervensystem hat und was jetzt nun möglich wäre, hätte er ein zentrales Nervensystem und dass das dann eben der BMW erfüllt, das erfordert meines Erachtens eben schon viel kognitive Leistung und ich weiß nicht, ob das die breite Masse hinbekommt. Wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dann macht das natürlich schon Sinn und man versteht, warum jemand auf diese Idee gekommen ist. Aber so herausfordernd. Und dann habe ich an einen anderen Spot gedacht, an den Chicken-Spot von Mercedes-Benz damals zu Magic Control, also Stabilität quasi, auch von Jungformat damals umgesetzt mit dem Huhn. Und das Huhn wurde eben in verschiedene Richtungen bewegt und der Kopf blieb immer auf derselben Höhe. Wahnsinnig cooler Spot. Da wurde nicht überlegt, was wäre, wenn das Huhn jetzt was anderes könnte, sondern man hat wirklich diese Analogie genommen und da fand ich es absolut eingängig und das ist für mich ein gutes Beispiel eben, wie es mit wenig Transferleistung, aber trotzdem irgendwie interessant und spannend erzählt und nett anzuschauen funktioniert und ich glaube, hier hinkt eben wiederum der Vergleich.
Ich bin auch hin und her gerissen bei der Bewertung. Mir gefällt der Film, also ich gucke mir den richtig gerne an, genial gelöst, dieser tanzende Oktopus. Ich komme aber überhaupt nicht mit der Analogie zurecht. Aus den von dir genannten Gründen schon, also aus meiner Sicht viel zu kompliziert. Und wenn man das aber mal mitgemacht hat, dann landet man aber auch bei einem viel entscheidenderen Punkt. Das nennen wir Evolution, Survival of the Fittest. Also offensichtlich ist genau dieses dezentrale Nervensystem dafür verantwortlich, dass der Oktopus so existiert, wie er existiert. Und jetzt verpassen wir ihm ein zentrales Nervensystem, damit alle Haifische ihn einfach besser erwischen können. Oder was ist die Idee? Es ist halt eine unrunde Geschichte. Was mir enorm gefällt, ist die Grundstrategie. Ganz klar geht es heute darum, für BMW A, die Marke, die sehr starke Marke, weiterzuentwickeln, zu pflegen, auch den Markenkern. Und das ist genau hier das Thema. Und Markus, du hast es gesagt, die Challenge ist schlichtweg, den Reason Why der Zukunft zu liefern. Also wenn wir demnächst Fahrzeuge haben, die elektrifiziert sind, die durchdigitalisiert sind und so weiter, wo bleibt die Freude am Fahren? Jetzt bin ich noch nie mit so einem 3er BMW iX3 gefahren, ob der jetzt noch mehr Traktion hat als früher. Ich nehme es aber mal an, also Freude am Fahren ist da, das ist das eine. Aber die Problematik ist, wie kann ich das erklären?
Ich würde gerne mal so eine alte Kommunikationsregel vom mal wieder aus den alten kröberitschen Zeiten rausholen. Gefallen geht vor Verstehen. Also der Oktopus ist ja wunderschön designt und hat eine unheimliche Anmutung und eine unheimliche Ästhetik. Und auf der Seite haben sie schon viel geleistet. Wenn man jetzt wieder hingeht und sagt, okay, das Gefallen geht vor dem Verstehen, dann haben sie eine gute Analogie gefunden. Die haben dem unseren Namen gegeben, Okto, der ist zugänglich. Da ist schon unheimlich viel Hirn reingeflossen. Aber es ist schon so, man bleibt zum Schluss so ein bisschen alleine da und sagt, so, warum soll das jetzt besser sein, dass der tanzen kann? Also deswegen, es bleibt hängen. Aber trotzdem, ich finde die Idee, das so anzugehen, ist mutig und vor allen Dingen sich der Aufgabe zu stellen, Technologie dem Menschen so nahe zu bringen, dass man, und das wird die Aufgabe der Zukunft sein, sowas erklären zu können. Und das wird nicht einfacher werden, ja.
Zumal das ja eben jetzt auch die Herausforderung gegenüber den anderen Playern ist. Also Tesla zum Beispiel war ja von Anfang an schon zentralisiert. Das ist ja in dem Sinne jetzt nichts Neues, in dem Sinne eben von der Grundüberlegung der Technik, aber im Sinne der Marke zu erzählen, absolut richtig und wichtig. Dann würde ich gerne mit euch zum Abschluss über die aktuelle Markenkommunikation von Montblanc sprechen. Montblanc stellt ja vor allem Schreibgeräte, aber auch Uhren, Schmuck und Lederwaren her und hat jetzt im Juni diesen Jahres einen neuen Kurzfilm in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Wes Anderson herausgebracht. Der Spot ist nicht der erste Spot in der Kooperation mit Wes Anderson, sondern die Fortsetzung von einem ersten Kurzfilm, der im vergangenen Jahr publiziert wurde. Und dieser wurde 2024 anlässlich des 100. letzten Geburtstags des ikonischen Füllers Meisterstück publiziert. In diesem ersten Film geht es darum, dass drei Protagonisten, darunter Wes Anderson auch selbst, in der fiktiven Mont Blanc-Zentrale auf dem Gipfel des Berges die Geschichte und Vorzüge des Meisterstücks erzählen. Und daneben werden immer wieder Lederwaren und Uhren des Unternehmens ebenfalls beworben. Das Ganze ist im typischen Wes Anderson-Stil umgesetzt, also viel mit symmetrischen Bildkompositionen, Schiebekulissen, pointierten Charakteren und eben visuell starken Bildern und das Ganze in so einer typischen Wes Anderson-Welt der Retrofarben. Jetzt kam eben die Fortsetzung in diesem Jahr heraus, wiederum ein 4-minütiger Kurzfilm unter dem Titel Let's Write. Und auch in diesem Film wird das analoge Schreiben in den Vordergrund gestellt, dieses Mal mit Bezug auf das Thema Reisen. Und das Ganze wird untermalt mit Schneesturm, Alpenexpress und dem viel Detailliebe. Bestandteil der Kooperation mit Wes Anderson sind nicht nur diese beiden Filme, sondern auch weitere Maßnahmen. Letztes Jahr war es beispielsweise die Premiere in L.A. mit prominenten Gästen sowie eben Pop-Ups Stores im Stil des Films. Dieses Jahr wurde der Kurzfilm im Rahmen einer ersten eigenen Modenschau in Mailand vorgestellt, wobei ein Mont Blanc Express die Gäste zum Veranstaltungsort brachte und dieser wiederum in der Atmosphäre des Films gestaltet war. Dazu kam jetzt eine limitierte Edition auf den Markt. Also Anderson designte einen eigenen Füller, der Schreiberling genannt, der in beiden Filmen Einsatz gefunden hat und jetzt auf den Markt kommt, limitiert auf 1969 Exemplare, Kostenpunkt 2500 Euro. Meine Frage jetzt an euch, all das in Summe, diese beiden Filme und die begleitenden Maßnahmen, ist das gute Markenkommunikation?
Für mich ist das ein Grund, warum ich die Disziplin Marketing so liebe. Das macht richtigen Spaß. Wir haben hier eine wunderschöne Marke, Mont Blanc, vielleicht nicht mehr für alle Menschen heutzutage interessant, aber doch für einige noch, die handschriftlich das ein oder andere festhalten. Und dann haben die einen Regisseur gefunden, der sich in die Marke einfügt und mit seiner eigenen Filmsprache die Marke erweitert. Mir gefällt das. Was ich mich noch frage, war das denen von Mont Blanc so klar, wie diese Bildsprache von Wes Anderson, die ja wirklich, wir benutzen den Begriff häufig, ikonisch ist, die Marke doch ziemlich auflädt. Also wenn man die zwei Filme gesehen hat, dann hat man ein ganz, ganz präzises Markenbild von Mont Blanc, was irgendwo in den 60er Jahren angesiedelt ist, von Pastellfarben dominiert wird, wo eine Kamera grundsätzlich in der Mitte steht und drei sehr skurrile Männer, also 100% Wes Anderson, Grand Hotel Budapest, Royal Tenenbaums bis hin zum fantastischen Mr. Fox, spüre ich da alles heraus. Wes Anderson hat hier einen Sensationsjob gemacht. Ob der jetzt gut ist für die Marke, ist für mich noch eine andere Frage.
Ich würde von einer anderen Ecke kommen. Es ist echt begeisternd, finde ich, wenn man sich's anguckt. Ich glaube, man muss aber vom Gesamtkonzept kommen. Und das hast du, Hanna, schon betont. Also es gibt ein Produkt von Wes Anderson in den Schreiberlingen. Es gibt einen drumherum gut inszenierten Aufbau, das Ganze auch wirklich mit Leben zu wecken. Man macht den Werbespot quasi zum Teil des Produktportfolios, finde ich, ein bisschen, indem man den nutzt und versucht, damit also die Marke wirklich auch anzureichern. Ich habe da gar nicht mal so eine große Befürchtung, dass das nicht zur Marke passt, aber die Ironie, die da drin steckt, die er da immer wieder verpackt. Dies ist eine Ledertasche, das ist ein Stift, mit dem kann man schreiben. Hat sowas Pseudo-Edukatives, wo ich so ein bisschen anstehe, wo ich sage, okay, ich habe verstanden, ich schreibe auch noch und ich würde es auch gerne kultivieren. Aber die Ironie, die dahinter steckt, wie er es dann verkauft, finde ich hervorragend, aber bin mir nicht sicher, ob Mont Blanc damit auf der richtigen Stelle landet.
Ja, ich bin ja ein großer Wes Anderson-Film, deswegen spricht es mich auch zu 100% an. Ich glaube schon, dass es der Marke viel Gutes tut und dass es auch gut zusammenpasst. Und ich glaube, viele, viele Menschen haben lange nicht mehr über Mont Blanc nachgedacht, also vor allem unter den Jüngeren und kommen jetzt darauf, dass vielleicht Mont Blanc doch wieder was ist, vor allem in Kombination eben gerade mit viel Nostalgie, dem Retro-Trend zurück zum analogen Konsum. Also unter diesen Umständen verstehe ich das, also finde ich es sehr, sehr gelungen. Was ich mich immer mehr frage, und so geht es mir auch, wenn ich meine Vorlesungen halte und man dann eben mit den jüngeren Konsumenten über solche Spots diskutiert, es erfordert die Aufmerksamkeit für 4 Minuten lang zu ziehen. Und ich glaube, das ist schon die Hauptherausforderung hier. Und deswegen, glaube ich, geht es auch über diese Filme hinaus, dass du diese Bildwelt eben hast an ganz, ganz unterschiedlichen Touchpoints. Es finden jetzt ja auch noch zwei Montblanc-Produkte Einsatz im neuen Kinofilm von Wes Anderson. Also da haben wir wieder ein Product Placement, was sich schön in die Geschichte einfügt. Ich glaube, darum geht es viel, viel mehr, als dass jetzt wirklich diese Menschen 4 Minuten lang sich diese Filme geben.
Du hast Bezug genommen auf die jüngere Zielgruppe. Ich bin mir nicht sicher, ob man an dieser Stelle jetzt allzu lange über die nachdenken muss. Also der Schreiberling, den gibt es ja für 2.400 Franken und ein Masterpiece kostet dann doch noch ein bisschen mehr. Aber du hast recht, wie bei allen Luxusmarken, man kann ja ein bisschen unten einsteigen mit einer kleinen Agenda für 70 Franken. Von daher vielleicht schon eine berechtigte Überlegung von dir, Hanna.
Die Menschen werden ja auch älter, ne? Und die Aufmerksamkeitsspanne verändert sich ja nicht zum längeren. Also ich glaube, es geht halt um diesen initialen Punkt, den du einmal erzielen musst. Und das ist die Herausforderung.
Man muss auch sagen, Wes Anderson-Filme sind zum einen Filme für Minderheiten. Das sind ja keine Blockbuster, sondern wenn wir über Kult reden, dann ist das der Kultregisseur. Auf der anderen Seite aber gibt es inzwischen so einen TikTok-Insta-Trend bei den Jüngeren, die kleine Filmchen drehen im Wes Anderson-Style. Also wo man diese Farben nutzt, wo man diese symmetrischen Anordnungen in den Bildern nutzt, wo man diese zentral positionierte Kamera nutzt, etc. Vielleicht ist Montblanc hier, was das Verstehen von Trends bei den jugendlichen Zielgruppen angeht, viel, viel weiter als ich. Oder mit Sicherheit sind die da viel, viel weiter als ich.
Die gibt es und es gibt Bildbände, es gibt Instagram-Kanäle, die eben diese Bilder hochladen, also die von diesen Welten sprechen. Viele davon findet man auch in der Schweiz, viele Motive. Also ich glaube auch, es geht nicht primär um den Film als solches, sondern auch um die Message. Wir haben uns jetzt mit Wes Anderson zusammengetan und man findet diese Bildwelt, diese Erzählweise eben auf unterschiedlichen Plattformen wieder.
Was ich auch noch bemerkenswert finde, ist ja, dass er selber mitmacht. Der Wes Anderson macht einen total motivierten Eindruck und bringt ja auch seine Kumpels mit. Also die Schauspieler, die in den Spots agieren, sind typische Wes Anderson-Schauspieler, ob das der Jason Schwartzman ist oder der Rupert Friend. Und die haben mindestens so viel Spaß an der Sache. Also ich glaube, da war man so wie Denzel Washington neuerdings zum Filmemachen fährt. Also es muss vor allem Spaß machen und hinterher kriegen wir auch noch Geld dafür.
Das kann man halt als Montblanc gut machen und bei anderen Marken ist dann die Begeisterung wahrscheinlich geringer.
Nochmal drauf zurückzukommen. Ich glaube, dass Montblanc schon so eine Challenge hat, zu zeigen, warum sie vom Stift dann auf andere Produktkategorien gegangen sind und nicht so eine aufgeladene Marke ist wie andere Luxusmarken. Ich glaube, dass der Wes Anderson denen, wie soll man sagen, eine Plattform bietet, sich auch zu modernisieren, sich eine Story zu geben, interessanter zu werden und damit einfach auch, ja, auch aktueller zu werden. Und wenn der Wes Anderson sich so mit der Marke identifiziert, wie er es ja in dem Spot wirklich tut, der geht ja all in, vollkommen, glaube ich, hat das einen unheimlichen Vorteil, dass sich das über die Zeit entwickeln kann. Muss halt eine Weile halten.
Ich würde so zusammenfassen, ins Kino gehen, der phönizische Meisterstreich gucken, also den neuen Film von Wes Anderson und am besten sich Notizen dabei machen mit einem Schreiberling in der Hand.
Das war's für heute. Die Schweizer TX Group stellt auf Ende Jahr die einmal hoch erfolgreiche Printversion der Pendlerzeitung 20 Minuten ein. Warum musste dies so kommen? Wie sieht die Zukunft der rein digitalen Version aus? BMW bewirbt ein komplexes und neuartiges Product Feature, nämlich eine zentrale Steuerungseinheit mit einem Werbefilm, in dem ein Oktopus die Hauptrolle spielt. Ist das gute Werbung? Gelingt es mit einer Analogie aus dem Tierreich, die Vorteile dieser Innovation verständlich zu machen? Und wenn nein, reicht es aus, wenn der Spot lediglich gefällt? Kultregisseur Wes Anderson dreht 4-minütige Werbespots für Montblanc, und zwar in seinem typischen Stil, der durch Skurrilität, Humor und 60er-Jahre-Flair gekennzeichnet ist. Welchen Beitrag leistet er damit für die Marke Montblanc? Lassen sich so auch jüngere Zielgruppen erreichen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!